Ja, schön, dass ihr heute da seid. Wir gehen dann weiter heute in unserer Predigtreihe durch das Römerbrief. Und heute kommen wir zum Kapitel 3, die Verse 21 bis 31. Und also wenn du eine Bibel dabei hast und möchtest dort aufschlagen, dürft ihr das jetzt tun. Ja, am Anfang möchte ich etwas über mich teilen, die alle, also ganz viele nicht wissen. Ich persönlich liebe es, Biografien zu lesen. Ich habe schon viele Biografien von berühmten Pastoren, Missionaren und Theologen gelesen. Das habe ich für die Bibelschule gemacht und auch aus Interesse. Aber mein besonderes Interesse ist, die Biografien von amerikanischen Präsidenten zu lesen. Das hat vor vielen Jahren angefangen, als ich eine Biografie von Abraham Lincoln, dem 16. Präsidenten, einer der berühmten, gelesen habe und sie mir gefallen hat. Und dann später habe ich dann eine Biografie von John Adams, dem 2. Präsident, gelesen und auch dieses Buch hat mir gefallen. Und nur etwas Interessantes, Rachel, meine Frau, ist die, ich weiß nicht wie viele Generationen, Enkelkind von John Adams und auch John Quincy Adams, sein Sohn, und er war der 6. Präsident. Also, und dann, das heißt, auch meine Kinder sind auch in diese Familie. Und ja, also 2 Präsidenten in ihrer Vergangenheit, Urgroßvater. Das ist nur etwas Interessantes über mich. Mein persönliches Ziel ist, eine Biografie über jede Person zu lesen, die als Präsident gedient hat. Und bis jetzt habe ich 14 gelesen und bin gerade dabei, Nummer 15 zu lesen. Und es ist für mich sehr interessant zu erfahren, was in dem Land passiert, während der jeweilige Präsident im Amt ist, und mehr über die Person, ihren Hintergrund und die Gründe zu erfahren, die sie dazu bewogen haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder zu leiten. Und ich habe beim Lesen dieser Biografien etwas an mir selbst gelernt. Ich fühle mich zu Präsidenten hingezogen, die ein moralisch aufrechtes Leben führen und einen guten Charakter haben, unabhängig von ihren politischen Positionen, und schätze sie. Es gibt Präsidenten, mit denen ich politisch nicht einverstanden bin, die ich aber persönlich wegen ihres Charakters und ihres Sinns für Moral schätze. Und dann gibt es andere Präsidenten, mit denen ich politisch eher einverstanden bin, die ich aber persönlich als störend empfinde. Und dann gibt es auch natürlich einige, deren Politik und Charakter mir nicht gefallen. Und dann anderen, beide finde ich gut. Einige Präsidenten waren moralischer oder hatten einen besseren Charakter als andere, aber jeder einzelne Präsident, unabhängig von Alter, Zeit oder politischer Partei, hatte mindestens ein moralisches Versagen oder einen blinden Fleck in ihrem Leben. Und viele von ihnen hatten mehrere. Sie sind unvollkommene Menschen, die einen sehr schwierigen Job machen. Keiner von ihnen war letztlich ein gerechter Leiter. Und das passt zu dem, was wir letzte Woche in der Predigt von Alex gehört haben. In Römer Kapitel 3, Vers 10, lesen wir, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Also jeder einzelne Mensch, unabhängig von Alter, Herkunft, wirtschaftlichem Status und Sprache, hat in irgendeiner Weise versagt. Keiner von uns ist gerecht. Dieses Wort, so gerecht oder Gerechtigkeit oder Rechtfertigen, bezieht sich auf eine moralische Aufrichtigkeit oder einer Freiheit von Schuld oder Sünde. Und das ist wirklich wichtig für uns zu verstehen, dass das griechische Wort, das diesen Gedanken ausdrückt, kommt in diesem Abschnitt heute, die wir lesen, 9-mal in verschiedenen Formen vor. Und es wird auch in den kommenden Kapiteln des Römerbriefs immer wieder auftauchen. Also wir müssen das verstehen, was dieses Wort bedeutet und was uns in dieser Abschnitt im Besonderen darüber sagt, was es bedeutet, gerecht gemacht zu werden. Also nochmal, dieses Wort gerecht oder Gerechtigkeit oder Rechtfertigen bezieht sich auf eine moralische Aufrichtigkeit oder eine Freiheit von Schuld oder Sünde. Und bevor wir den Text lesen und dann weiter in der Predigt gehen, möchte ich also um Geduld bitten. Dieses Wort Gerechtigkeit ist also für einen Amerikaner wie ich, oder also wo Englisch meine Muttersprache ist, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Und ich muss das viele Mal in dieser Predigt sagen. Also ich werde, also bestimmt sage ich das nicht genau richtig. Also, aber hoffentlich versteht ihr mich noch. Lasst uns diesen Text lesen und dann also lernen, was wichtig für uns ist. Römer Kapitel 3, Abvers 31. Sorry, 21. Ja, 21 bis 31. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich, auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. So, der erste Punkt für uns heute in Bezug auf dieses Wort Gerechtigkeit ist, dass die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus kommt. So, Vers 21 beginnt mit den Worten jetzt aber. So, das deutet auf einen Übergang in der Argumentation hin, die Paulus in diesem Text vorbringt. Er macht nun schon seit einigen Kapiteln deutlich, dass kein Mensch, weder Jude noch Heide, vor Gott gerecht, moralisch, perfekt oder aufrecht ist. Alle Menschen stehen wegen ihrer Sünde schuldig vor Gott. Jetzt aber. Es gibt vielleicht keine zwei Worte, die uns mehr Hoffnung geben können. Nachdem wir Paulus' Argumentation gehört haben, dass alle Menschen vor Gott schuldig und verdammt sind, und nachdem er diesen Punkt mit Hilfe von der Heiligen Schrift untermauert hat, fragen wir uns, ob es überhaupt noch Hoffnung gibt. Das war eine Menge schlechter Nachrichten für uns in Kapitel 1, 2 und die erste Hälfte von Kapitel 3. Jetzt aber impliziert, dass eine gute Nachricht kommt. Was ist diese gute Nachricht? Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Die Gerechtigkeit Gottes, die moralische Reinheit Gottes, ist außerhalb des Gesetzes Gottes offenbart oder offenbart worden. Das Gesetz und die Propheten haben sich darauf bezogen. Also das ist das ganze Alte Testament. Das ist, was Paulus hier meint. Es geht um Jesus. Also alles führt zu Jesus. Die gute Nachricht ist hier in Jesus. Lesen wir dann weiter in also 22 bis 24. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also übersehe nicht, was hier passiert und wie wichtig das ist. Die Gerechtigkeit Gottes, die durch Jesus offenbart wurde, wird denen gegeben, die an Jesus glauben. All deine Sünde, deine Fehler, dein Versagen, die verabscheuungswürdigen Dinge, die du gesagt, getan oder gedacht hast, sind auf Jesus gelegt worden und diese Dinge werden ihm zugeschrieben. Seine ganze Vollkommenheit, seine Reinheit, seine Gerechtigkeit ist auf dich übertragen worden und wird dir zugeschrieben, wenn du an ihn glaubst. Der Glaube, es ist ein absolutes Vertrauen und ein Verlassen auf etwas, auf das man seine Hoffnung setzt. In diesem Zusammenhang bedeutet der Glaube an Jesu, also dass du auf Jesus allein aus deiner Hoffnung, Sicherheit und Rettung vertraust. Du vertraust auf nichts und niemanden sonst, nur Jesus. Er nimmt von dir deine Ungerechtigkeit und du empfängst seine Gerechtigkeit. Martin Luther und Johannes Calvin, die Reformatoren des 16. Jahrhunderts, bezeichneten diesen Gedanken oder diese Idee als den wunderbaren Tausch. Das ist die gute Nachricht. Es gibt Hoffnung. Durch den Glauben an Jesus bist du gerecht geworden. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, kannst du gerecht gemacht werden. Man muss nur auf ihn vertrauen, nur an ihn glauben. Das ist die gute Nachricht. Aber vielleicht mögen einige dies hören und denken, Moment, das ist ja nicht fair. Wie kann Gott einfach vergeben? Das ist nicht gerecht. Wir würden ja auch nicht einfach zu einem Kriminellen sagen, du bist nicht mehr schuldig, du darfst frei gehen, also alles gut. Aber das ist nicht das, was hier geschieht. Das müssen wir wissen. Und das bringt uns zu dem nächsten Punkt. Gerechtigkeit schließt Justiz ein. Und das vielleicht klingt ein bisschen komisch. Also ich weiß, dass das Wort Justiz, es ist im Zusammenhang mit dem System und mit der Regierung. Und eigentlich, also diese Idee ist das gleiche Wort Gerechtigkeit. Es wäre ein bisschen komisch zu sagen, Gerechtigkeit schließt Gerechtigkeit ein. Aber das zeigt uns, wie diese Worte oder diese Idee verbunden ist. Aber ich glaube, Justiz passt noch, weil Gott hat so sein eigenes System für Justiz. Gott ignoriert unsere Sünde nicht. Wenn er die Sünde einfach ignorieren würde, wäre das ja problematisch. Und man dürfte dann sagen, also das ist ein bisschen unfair, das ist Unrecht. Aber das ist nicht das, was er tut. Gott befasst sich mit unserer Sünde. Schau mal auf Verse 25 und 26 nochmal. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraftlich, die zuvor geschehen waren, aus Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. So, Paulus verwendet hier ein interessantes Wort in Vers 25, Sühnopfer. Das griechische Wort hier ist Hilasterion und es wird nur zweimal in dem Neuen Testament verwendet. Hier und dann in Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 5. Ein verwandtes Wort, Hilasmus, wird zwei weitere Mal verwendet, beide in dem Buch 1. Johannes. Das Wort hat dann einen Bezug zu der Bundeslade in dem Alten Testament. Genauer gesagt bezieht es sich auf den Deckel der Bundeslade, der auch als Sühnedeckel bekannt ist. Man kann das in dem Buch 3. Mose Kapitel 16 zum Beispiel schauen. So, die Bundeslade hat die Gegenwart Gottes unter seinem Volk dargestellt und hat sich in der Stiftshütte und dann später in dem Tempel an der innersten heiligen Stätte befunden. Und das war der Ort, an dem der hohe Priester das Blut des Opfers für die Sünden des Volks besprengt, auf der Sühnedeckel. Er tut dies nur einmal im Jahr an einem besonderen Tag, dem Versöhnungstag, in dem er das Blut eines geopferten Tieres darbringt, um für seine eigenen Sünden und die Sünden des Volks Israel zu bezahlen. Und dann aufgrund dieses Opfers würde Gott das Volk Israel nicht für seine Sünden verurteilen. Stattdessen würde er dieses Opfer annehmen, und anstatt das Volk die Strafe, den Tod bezahlt, würde dieses Tier sterben und die Strafe für das Volk auf sich nehmen. Und dieser Vorgang, dieses Opfer, das musste Jahr für Jahr wiederholt werden. Und das war eine Erinnerung daran, dass das Volk weiterhin sündigt und mehr Opfer braucht, um Gottes Zorn und Gerechtigkeit gegen die Sünde zu befriedigen. Und wenn die Bibel von dem Zorn Gottes spricht, versteht sie ihn nicht so, wie wir ihn in unserer Kultur vielleicht manchmal verstehen. Es handelt sich nicht um einen unkontrollierten Zorn oder Wut. Es ist ein berechtigter Zorn, der sich gegen die Sünde richtet. Er ist vielmehr ein Zeichen seiner Güte und Gerechtigkeit. Die Sünde muss bestraft werden. Und Gott hat einen Weg gemacht, diese Strafe auf etwas anderes zu richten, als auf die Menschen, die diese Sünden begangen haben. So, dieses Bild in dem Alten Testament mit dem Opfer und der Besprengung des Sühnedeckels mit Blut ist ein Bild für das, was kommen sollte. Und Paulus wollte das deutlich machen. Er wollte uns, dass die Menschen das lesen und hören und diese Verbindung machen. Ja, das Tieropfer musste Jahr für Jahr wiederholt werden, denn schließlich kann das Blut der Tiere nicht ausreichend für die Sünden der Männer und Frauen bezahlen. Das geht nicht. Aber Jesus ist gekommen und hat sich selbst als Opfer gegeben. Er hat sein eigenes Blut vergossen und ist am Kreuz als Sühne für die Sünde gestorben. Und dieses Opfer des einzigen Menschen, der je gelebt hat und nie eine Sünde begangen hat, war ausreichend. Er kann wirklich für Sünden bezahlen. Und diese Zahlung wurde einmal für alle Zeiten gemacht. Für alle Menschen, also in der Vergangenheit, jetzt auch in der Zukunft. Es ist nicht nötig, dieses Opfer wieder und wieder und wieder zu bringen. Es gibt ein Lied, Jesus zahlt die Schuld. Und wie das Lied sagt, Jesus zahlt die Schuld. Ihm dank ich allein. Ist die Schuld wie Blut so rot, nur Jesus macht sie rein. Gott zeigt dann seine Gerechtigkeit, indem er gerecht ist und denjenigen rechtfertigt, der an Jesus glaubt. Wir sehen das in Vers 26. Er ist gerecht, indem er die Sünde bestraft und er macht diejenigen, die glauben, gerecht, weil Jesus die Strafe für ihre Sünden bezahlt hat. Er hat die Strafe auf sich genommen. So die Gerechtigkeit Gottes schließt die Justiz ein. Das ist das System. Das ist der Plan Gottes. Der Tod Jesu war ein zufriedenstellendes Opfer, das Gott gefallen hat und seinen Zorn gegen die Sünde besänftigt hat. Wenn du an Jesus glaubst, um errettet zu werden, wird Gottes Zorn über deine Sünde und die Strafe, die sie verdient, auf Jesus übertragen. Und du empfängst seine Gerechtigkeit. Das bringt uns zurück zu dem wunderbaren Tausch. Das ist eine gute Nachricht. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt in Verse 27 bis 31. Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit Gottes ist zu allen, die glauben, gegeben. So, lass uns nochmal die Verse lesen, ab Vers 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. So. Wir haben in den früheren Teilen des Römerbriefs und dann auch in diesem Abschnitt gesehen, dass niemand aufgrund seiner eigenen Werke zu Gott kommen und vor ihm als gerecht gelten kann. Das bedeutet nicht, dass das Gesetz in dem Alten Testament keinen Zweck hat. Das tut es. Und wir werden also besonders in Kapitel 4 sehen, wie diese Dinge zusammenwirken. Also die Argumentation von Paulus ist nicht fertig hier in Kapitel 3. Wir haben noch mehr. Aber was Paulus zu vermitteln versucht, ist, dass diese Gerechtigkeit von Gott durch den Glauben an Jesus für alle Menschen auf dieselbe Weise verfügbar ist. Es gibt nicht einen Weg für die Juden und dann ein anderes Weg für die Nicht-Juden. Es ist derselbe Weg. Sie kommt nur durch den Glauben an Jesus. Und es spielt keine Rolle, wie gesagt, ob man Jude ist oder nicht. Der Weg ist derselbe. Man kann sagen, dass das Christentum sehr exklusiv und gleichzeitig inklusiv ist. Und hier ist, was ich meine. Es gibt nur einen Weg zurück in eine richtige Beziehung zu Gott. Es gibt nur einen Weg, diese Gerechtigkeit von Gott zu empfangen. Das geht nur durch den Glauben an Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist klar, was die Bibel sagt. Du kannst andere Wege ausprobieren, aber sie werden nicht funktionieren. Das ist die konsequente Botschaft des Neuen Testaments. Und auf diese Weise ist es sehr exklusiv. Niemand darf sagen, ich mache meinen eigenen Weg und das ist okay bei Gott. Bei Gott. Nein, das geht nicht. Es ist ja in dieser Weise exklusiv. Nur der Glaube an Jesus kann uns retten. Das ist der Plan Gottes. Aber zugleich ist es sehr inklusiv. Was ich meine ist, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit allen Menschen zur Verfügung steht. Es spielt keine Rolle, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Es spielt keine Rolle, wo du geboren wurdest. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld du hast oder nicht hast. Es spielt keine Rolle, was du in deinem Leben getan hast. Wenn du dich von der Sünde abwendest und voll auf das vertraust, was Jesus am Kreuz getan hat, um dich zu retten, empfängst du die Gerechtigkeit Gottes. Und weil dies alles aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit kommt, haben wir keinen Grund, uns zu rühmen, wie wir hier in Vers 27 sehen. Keiner von uns darf sich hinstellen und sagen, oh, seht, wie gut oder wie klug ich bin. Ich habe die Gerechtigkeit Gottes durch das, was ich getan habe. Nein. Keiner von uns darf das sagen, weil das alles von Gott kommt. Wir können uns nur dessen rühmen, was Jesus getan hat. Denn ohne das haben wir keine Hoffnung. Wir haben keine Zuversicht der Errettung. Es gibt eine neue Hymne, die vor kurzem geschrieben wurde und ja, dieses Thema oder diese Idee gut zusammenfasst. Es heißt, all mein Ruhm ist in Jesus. Und das Lied ist noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Und so ein Freund und ich von mir und ich haben versucht, das selbst zu übersetzen. Und hier ist eine der Strophen und der Chorus, die wir übersetzt haben. O Wunder der Wunder, welche Liebe dich ist, dass Christus für mich starb. Sein Wert, seine Güte und Gerechtigkeit, des Sünders einziges Ziel. O dummer Stolz, gekreuzigt sei, das Werk ist vollbracht. Und dann der Chorus. All mein Ruhm ist in Jesus, ein Hoffen durch Liebe aus ihm. Und ich will staunen für immer, von was das Kreuz mir bringt. So, wir haben keinen Grund, uns zu rühmen, außer in Jesus und dem, was er am Kreuz getan hat. Das ist alles. So, ich möchte diese Predigt mit einer Frage schließen. Glaubst du, was in diesem Text steht? Du kannst Gnade erfahren. Du kannst die Gerechtigkeit Gottes empfangen. Und weil das wahr ist, ist es das wert. Was auch immer in dieser Welt passieren mag, es lohnt sich, an Jesus zu glauben. Denn du wirst von Gott angenommen. Du wirst in seine Familie aufgenommen. Und das ist wirklich lebensverändernd. Aber du musst das glauben. Du musst an diese gute Nachricht glauben. Du musst dein Vertrauen in Jesus allein setzen. Wir sehen das in diesem Text, in Vers 22. Die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Und in Vers 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann in Vers 26, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Vielleicht hast du Fragen dazu, wie das geht. Also wie macht man das? Und das ist total in Ordnung. Wenn du Fragen hast, dann ja, bitte heute komm zu mir, zu Alex, zu jemand anderes, den du vertraust, ein Christ, den du vertraust. Wir würden gerne mit dir darüber reden. Und vielleicht bist du bereit, diese Nachricht zu glauben. Wenn das der Fall ist, dann bitte heute geh nicht weg, ohne mit jemandem gesprochen zu haben. Das ist das Wichtigste, das man in seinem Leben tun kann. Du kannst die Gerechtigkeit Gottes empfangen. Aber das ist nicht nur für die Menschen, die also noch nicht geglaubt haben oder das möchten. Wenn du schon bereits Christ bist und Jesus nachfolgst, ist diese Botschaft auch für dich. Wir müssen uns täglich an die Gnade und Barmherzigkeit Gottes erinnern. Es gibt immer die Versuchung, unsere Hoffnung und unser Vertrauen in etwas anderes zu stellen. In unsere Werke, unser Geld, unsere Bildung oder unser Status zu setzen. Aber diese Dinge geben uns keine ewige Hoffnung. Sie geben uns nicht die Gerechtigkeit Gottes. Unser einziger Ruhm liegt nur in Jesus. Er hat den Preis für deine Sünde bestaut. So komm bitte wieder immer zu dieser Wahrheit zurück. Lass sie jeden Tag deinen Glauben und deine Hoffnung aufbauen und wiederherstellen. Das ist auch für uns. Lass uns beten. Ja, Vater, wir danken dir für diesen Text aus Römerbrief, der so wichtig ist. Wir sehen hier ganz klar die gute Nachricht, dass alle, die an Jesus für ihre Errettung glauben, empfangen deine Gerechtigkeit und zu dir kommen dürfen. Total frei, ohne Schuld und ohne Sünde, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Und wenn es jemanden hier heute gibt, der das noch nicht geglaubt hat und bereit ist, dann, Vater, bitte gib dieser Person den Mut, jemanden anzusprechen und dieses Thema zu besprechen. Aber auch bete ich für mich und für meine Geschwister hier, die schon an Jesus geglaubt haben. Gott, hilf uns, auf diese Wahrheit unser Leben und unsere Hoffnung zu bauen. Wir brauchen jeden Tag diese gute Nachricht. Das ist nicht nur also einmal etwas in der Vergangenheit, das wir geglaubt haben. Wir müssen jeden Tag wieder uns erinnern, was du für uns getan hast. Das heißt nicht, dass wir dann jeden Tag neu also bekehren sollen. Das ist nur einmal passiert, weil du nur einmal für alle Zeit den Preis bezahlt hast. Aber wir müssen uns erinnern, was du für uns getan hast und dass unsere Identität
in dieser Wahrheit ist, dass du uns in deine Familie aufgenommen hast. Und das kann dann unser Leben verändern. Ja, danke, Jesus, für diese gute Nachricht. Amen. Ja, jetzt müssen wir zusammen nochmal ein Lied singen. Und ja, alle, die können, dürfen ja gerne aufstehen, als wir singen.